Ja, Andi hat schon hervorragend eingeführt, so ein bisschen auch in das Thema, das heute uns beschäftigen wird in der Predigt. Da kannst du wirklich stolz auf dich sein. Vielleicht hast du diesen Satz schon mal gehört, hat dir den jemand schon mal zugesprochen? Ich höre das gelegentlich, sogar von guten Freunden, von Geschwistern, die mir das zusprechen. So, wenn ich mal wieder so einen inneren Zweifel vielleicht auch an mir habe, so es mir an Selbstsicherheit fehlt, dann dieser gut gemeinte Rat. Eigentlich kannst du ja schon stolz auf das sein, Tobias, was du jetzt alles schon durchgestanden hast und erreicht hast. Darf ich auf mich selbst stolz sein? Darf ich mich rühmen? Darf ich mich loben? Manche schütteln den Kopf. Sprüche 16, Vers 18. Stolz geht dem Sturz und Hochmut dem Fall voraus. Bekanntes Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall. Eigentlich hier aus den Sprüchen genommen und davor wird noch dieses Stolz gesetzt. Stolz kommt also vor dem Sturz und Hochmut vor dem Fall. Ja, wie ist es mit der Sache, stolz zu sein, sich etwas zu rühmen, sich zu loben über etwas? Ja, wie ist es mit dem Stolz? Es gibt mindestens eine Ausnahme, es gibt sicher mehr. Ich möchte heute auf eine Ausnahme geben, die die Bibel nennt, warum wir stolz sein dürfen. Ich möchte einen Predigttext vorlesen aus Jeremia 9, die Verse 22 und 23. Sind zwei kurze Verse, Jeremia 9, Vers 22 bis 23. Ich lade euch doch kurz ein, aufzustehen, damit wir das Wort Gottes empfangen können. Gott spricht in seinem lebendigen Wort in Jeremia 9, Vers 22 bis 23. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Dürft gerne Platz nehmen. Also, der Predigttext von heute liefert auf diese Frage, ob man stolz sein darf, eine klare Antwort. Ja, man darf stolz sein, man darf sich rühmen. Also dieses Wort, was hier in der Elberfelder Übersetzung mit rühmen übersetzt wird, wird oft im Alten Testament mit dem Loben übersetzt oder eben auch mit dem Wort stolz. Und Jeremia 9 macht hier deutlich, dass es wesentlich ist, worüber man stolz ist. Und um kurz diesen Kontext von diesen zwei Versen zu umreißen, hier geht's um eine Rede, die Jeremia im Tempel hält. Das ist eine seiner ganz großen Reden in Jeremia 9. Und dort stellt er das Volk Gottes zur Rede. Er klagt es an, er rüttelt das Volk wach. Und er weist es zurecht. Und diese beiden Verse sind Teil von dieser großen Rede aus Jeremia 9, aber stellen wie so einen eigenen Gedankengang dar. Und deshalb können wir diese Verse auch separat lesen und auch auslegen. Vers 22, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Stärke nicht seiner Stärke und der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Also am Anfang hier in diesem ersten Vers lesen wir davon, was wir nicht tun sollen. Für Gott ist es kein Problem, dass es den Weisen, den Starken und den Reichen gibt. Aber es wird dann schwierig für denjenigen, wenn er sich darauf selbst was einbildet. Wenn sich darin Stolz entwickelt oder daraus Stolz entwickelt, dein persönliches Leben und auch das Leben der Gemeinde, damals auch das Leben des Volkes, gerät dann in eine gewaltige Schieflage, wenn wir anfangen, uns selbst auf die Schulter zu klopfen. Und Gott macht aber eine Ausnahme. Eine Sache gibt es, deren wir uns rühmen dürfen, auf die wir stolz sein dürfen. Und das ist Vers 23. Sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin. Und so weiter. Jeremia spricht hier zum Volk, welches offensichtlich irgendwie selbstsicher auf sich selbst schaut. Und er zeigt dem Volk auf, was ihm im Wesentlichen fehlt. Und das ist die Erkenntnis Gottes. Und wenn Gott nicht mehr erkannt wird in all dem, was er uns auch zuteil werden lässt, dann ist Schluss, dann ist aus die Maus, dann geht alles den Bach hinunter. Gott nicht mehr zu erkennen, wenn es an Gottes Erkenntnis fehlt. Und zugegebenermaßen leiden wir hier, ich sag mal im westlichen Europa, sehr an diesem Mangel. Uns fehlt es auf jeden Fall an der Einsicht und am Erkennen von Gott. Ich glaube, dass das in unserer Gesellschaft ein ernsthaftes Problem ist. Gerade das Volk Gottes, welches ja hier im Alten Testament in einer besonderen Stellung, in der Sonderstellung als ausgewählte Nation dargestellt wird, immer wieder, war besonders darin gefährdet. Die Israeliten fühlten sich als etwas Besseres gegenüber den anderen Völkern, die um sie herum gelebt haben, weil Gott sie ja auch zu einem besonderen Volk gemacht hat, sie auserwählt hat, sie gesetzt hat, damit sie zum Segen werden sollten für alle anderen Nationen. Und gleichzeitig, indem sie auf ihre Position stolz wurden, entfernten sie sich aber von ihrem Gott und wendeten sich anderen Göttern zu. Und das kann Gottes Kindern heute auch passieren. Gerade wenn du vielleicht auch schon länger mit Jesus unterwegs bist, kann das dir schnell passieren, dass du das, was du an Weisheit, vielleicht auch an Glaubensstärke gewonnen hast oder der erworbene Reichtum, den du angehäuft hast, dir zu so einem Fallstrick wird und du dir etwas darauf einbildest. Und dieser Stolz, der zeigt sich dann vielleicht gar nicht so offensichtlich, sondern eher subtil. Man wird herablassend, man schaut auf andere Leute hinunter, man fängt bewusst oder unbewusst an, auch gewisse Leute zu meiden. Man gibt sich mit Gleichgesinnten vielleicht noch ab, aber ganz sicher nicht mit jedem. Bei einem Straßeneinsatz, wo ich mal auf der Straße unterwegs war und wir versucht haben, mit den Leuten über den Glauben ins Gespräch zu kommen, da kam dann eine ältere Frau auf mich zu, die mir dann versicherte und auch mir sagte, was ich denn als junger Mann ihr jetzt vom Glauben erzählen müsse und von Gott. Sie hätte schon ganz lange ihren eigenen Glauben. Stolz auf das eigene ist etwas vom Hässlichsten, was der Mensch so zutage fördern kann. Und doch tappen wir alle immer wieder in diese Falle. Also, wir wissen jetzt aus Jeremia 9, Vers 22, was wir nicht tun sollen. Und wir wissen aus Vers 23, was wir stattdessen tun sollen. Wir sollen uns des Herrn rühmen, wie es Paulus dann auch zitiert. Aber wie können jetzt diese beiden Verse Wirklichkeit werden, verwirklicht werden in unserem Alltag, Realität werden? Wie wird es Realität, dass wir uns allein der Erkenntnis Gottes rühmen, dass er in seinem Wesen ist, wie er ist, und dass er getan hat, was er getan hat? Ich möchte zwei Anstöße geben, wie das passieren kann. Das erste, zum einen kann es gut sein, dass es nötig ist, dass wir vor Gott bekennen, dass wir da auf einem Holzweg sind. Dass wir uns auf unsere eigenen Leistungen etwas einbilden. Als Einzelne, in dem, was wir in unserem Leben bisher geschafft haben, vielleicht aber auch als ganze Gemeinde, wenn wir zurückblicken und stolz sind auf das, was Gott vielleicht auch schon in unserem Leben, in unserer Gemeinde alles getan hat, in dem Sinn, dass er uns dazu gebraucht hat. Und zum anderen kann es helfen, dass wir, wenn wir dieses Bekenntnis gesprochen haben, dass wir da vielleicht zu stolz sind auf uns selbst. Das andere, was helfen kann, ist, dass wir uns sein Wesen und sein Tun vor Augen führen. Beides möchte ich heute auf eine Art und Weise tun, indem wir jetzt als nächstes ein Bekenntnis hören, das ich vorlesen werde. Es soll euch als Anstoß dienen. Ihr dürft diese Worte, die ich versuche langsam vorzulesen, zu euren eigenen Worten machen. Es ist ein vorformuliertes Gebet, wo ich versucht habe, dieses Bekenntnis zusammenzufassen, dass es doch oft der Fall ist, dass wir auf uns und auf das, was wir getan haben, etwas einbilden. Und zum Zweiten möchte ich dann noch versuchen, uns Gottes Wesen und sein Tun etwas besser vor Augen zu führen oder einmal mehr vor Augen zu führen. Ich möchte jetzt dieses Bekenntnis beten und wenn du möchtest, darfst du auch deine Augen schließen, wenn dir das hilft, sich zu konzentrieren, und mach doch diese Worte, die ich lese, zu deinen eigenen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich muss zugeben, dass ich in vielerlei Hinsicht, manchmal subtil, manchmal auch offensichtlich, stolz auf Dinge bin, auf die ich eigentlich gar nicht stolz sein darf. Dinge, für die ich gar nicht selbst verantwortlich bin, weil ich sie nicht selbst entworfen, produziert, erreicht oder selbst beeinflusst habe. Ich habe keine vor dir unabhängigen Erfolge, Errungenschaften, Anschaffungen, Preise oder Positionen. Nichts davon habe ich mir selbst erarbeitet. Es ist einfach nur von dir geschenkt. Es gibt nichts, was ich aus eigener Kraft geschafft habe. Es gibt keine Fähigkeit, die ich eingesetzt habe, die nicht von dir kommt. Alle Dinge um mich herum, die vorhanden sein mussten, damit ich das tun konnte, was ich getan habe, existieren aufgrund deiner Souveränität. Alle Menschen, die mich betreut, mir geholfen, mich beraten, mit mir zusammengearbeitet, mich beauftragt, mich geliebt, mich geführt, mich gerettet, mich gelehrt, mich unterstützt, zu mir gestanden oder sich auch mal gegen mich gestellt haben, sich um mich gekümmert, mich beschützt haben, kamen in mein Leben, weil du sie in mein Leben so hineingestellt hast. Ich bin an Orten angekommen, die nicht meine Ideen waren. Ich habe Dinge getan, die ich gar nicht tun wollte. Ich habe in Lebenssituationen gelebt, die nicht meine weise Entscheidungen zum Grund hatten. Ich hatte nicht die Charakterstärke, den Willen, die Weisheit, den Ehrgeiz, den Mut, die Geduld, das Engagement, die Ausdauer, die Demut, die Disziplin, die Zufriedenheit oder die Vision eines Glaubensheldens. Unter dem Strich ist das die Summe. Es gibt nur einen Helden in meiner Lebensgeschichte, nur einen, der Anerkennung, Ehre, ein Fest, Wertschätzung und Lob verdient. Und dieser Held bist ganz klar du, Jesus Christus. Meine Erfolge sind das Ergebnis deiner Souveränität, deiner Großzügigkeit, deiner Treue und deiner Gnade. Du bist der Autor, Beschleuniger und Vervollständiger meiner Geschichte. Es gibt keinen Grund für mich, mich zu rühmen. Wenn ich mich rühmen soll, werde ich mich deiner rühmen. Jesus Christus, es ist mehr Gnade in dir als Sünde in mir. Es ist mehr Gnade in dir als Sünde in mir. Amen. So oder so ähnlich ist es gut für das Herz, das bei Gott abzuladen, dieser falsche Stolz, dieses Eingebildetsein, was ja auch oft zur Eigensucht führt und dass man sich irgendwann nur noch um sich selbst dreht. Nachdem wir jetzt diese Möglichkeit hatten, zu Gott dieses Bekenntnis zu sprechen, möchten wir Gottes Sein und Tun uns noch etwas vor Augen zu führen. Es braucht ja die Erkenntnis Gottes. Von der haben wir zu wenig. Es kommt einfach nicht gut, wenn wir nicht mehr über Gott staunen, wenn wir nicht mehr dastehen mit offenem Mund, sprachlos und zittern vor seiner Majestät und seiner Erhabenheit und nicht mehr weinen vor Freude, weil Gottes Gnade so herrlich und souverän ist. Uns fehlt oft dieser Blick auf Gott, den wir nur finden können, wenn wir in das Wort Gottes schauen, wenn wir es aufschlagen und darin lesen und dort seine herrliche und erhabene Majestät sehen. Wenn wir das Wort aufschlagen, dann sehen wir ihn in seiner Hoheit und Pracht, seiner Würde und Macht, seiner Heiligkeit und Herrlichkeit, in seinem brennenden Zorn und in seiner ewigen Gnade. Wir müssen uns dem mehr und mehr bewusst werden. Haben wir verstanden, wie herrlich Gott eigentlich ist? Ist es er, der uns fesselt mit seiner Schönheit und Exzellenz? Paulus betet in Kolosser 1, Vers 9, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen sollen. Und es geht hier nicht um ein reines intellektuelles Wissen aneignen über Gott. Nein, es geht noch viel mehr darum, dass wir in Beziehung mit ihm treten. Und dass Gott uns mit allen unseren Sinnen erfasst. Es geht also nicht nur um ein bloßes Erkennen, es geht vielmehr darum, dass wir sein Tun in der Geschichte, in der Weltgeschichte, in unserer eigenen Lebensgeschichte wahrnehmen. Erkennen, Erkenntnis Gottes heißt nicht nur Gott wissen, sondern ihn wahrnehmen in seinem Tun. Ich habe nach einer guten Zusammenfassung über das Wesen und das Tun Gottes gesucht. Und ich bin da über einen Abschnitt aus einem Glaubensbekenntnis gestoßen, welches ganz gut unzählige Bibelstellen zusammenfasst. Und ich möchte nochmals betonen, ich werde gleich diesen Abschnitt lesen und es geht mir hier nicht darum, dass die Erkenntnis Gottes ein rein kognitives Erfassen ist von dem, wie Gott ist und wie er handelt, sondern dass wir ihn wahrnehmen, sprichwörtlich wahrnehmen in seinem Tun. Ich werde das baptistische Glaubensbekenntnis von 1689 vorlesen und daraus das zweite Kapitel. Und ich möchte euch einfach nochmal einladen, dass ihr diese Worte aufnehmt. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne nochmal zur Konzentration die Augen schließen. Kapitel 2 dieses Glaubensbekenntnisses. Der Herr, unser Gott, ist der einzige, lebendige und wahre Gott. Er erhält sich in und durch sich selbst und ist unendlich in seinem Dasein und seiner Vollkommenheit. Sein Wesen kann nur von ihm selbst begriffen werden. Er ist ohne unbeherrschte Gemütsregungen. Er allein ist unsterblich und wohnt in dem Licht, dem sich kein Mensch nähern kann. Er ist unwandelbar, unermesslich, ewig, unbegreiflich, allmächtig, in jeder Hinsicht unbegrenzt, absolut heilig, vollkommen weise, vollkommen frei und von nichts und niemand abhängig. Er bewirkt alles nach dem Rat seines eigenen, unwandelbaren und höchst gerechten Willens zu seiner eigenen Ehre. Er ist voller Liebe, gnädig, barmherzig, geduldig, reich an Güte und Wahrheit. Er vergibt Unrecht, Übertretung und Sünde. Er belohnt diejenigen, die ihn eindringlich suchen. Und gleichzeitig ist er absolut gerecht und furchtbar in seinen Urteilen. Denn er hasst jegliche Sünde und wird den Schuldigen niemals freisprechen. Amen. Jeder falsche Stolz, den wir auf unserer Brust tragen, wird von dieser Unermesslichkeit Gottes ertränkt. Ich hoffe, dass das in eurem Herzen passieren darf. Wahre Gotteserkenntnis ist das Einzige, was unser Denken, unser Handeln, unser Reden und unser Fühlen wirklich nachhaltig prägen und verändern kann. Auf der Erkenntnis Gottes liegt ein wunderbares Versprechen. Daniel 11, Vers 32, da heißt, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Ich wünsche uns als Gemeinde, ich wünsche jedem Einzelnen von euch, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen. Ich habe ja anfangs erwähnt, dieser gut gemeinte Rat von einem Freund von mir, der sagt hat, ja, darauf kann ich ja wirklich stolz sein. Das war ja nur ein Versuch von ihm in mir zu reparieren, dass an meinem Selbstwert vielleicht gekratzt wurde. Aber ich glaube, dass das, was er gut gemeint hat, zum Gegenteil führt. Und stattdessen, wenn ich mir bewusst werde, wer Gott ist, mein Selbstwert und meine Selbstsicherheit wieder komplett hergestellt wird, weil ich mich im richtigen Licht sehe und Gott im richtigen Licht. Ich als der Sünder, der es nicht verdient hat, der nichts dazu beigetragen hat, dass er diese Gnade erfahren darf. Ich bin wertgeschätzt dadurch in der Weise, ich bin wirklich privilegiert von Gott, sein Kind zu sein und diese Gnade Gottes im Leben, im Alltag immer wieder zu erfahren. Das stellt mehr her, als dass ich wirklich auf mich selber stolz sein könnte. Es stellt mehr wieder her in mir. Ja, es ist tatsächlich so, die meisten von uns werden aus ihrem Leben keine Autobiografie schreiben, die mal zum Bestseller wird. Das ist die nüchterne Realität. Jede Wendung in unserem Leben, die hat einen Grund. Unser Leben und unsere Geschichte ist nämlich die Weisheit und die Gnade von Gott. Und jeder neue Charakter oder jedes unerwartete Ereignis ist ein Werkzeug von Gottes Gnade in unserem Leben. Jeder neue Charakter und jedes unerwartete Ereignis ist ein Werkzeug seiner Gnade in unserem Leben. Jedes neue Kapitel, das Gott aufschlägt, hat eins zum Zweck. Es ist das Rühmen, die Ehre Gottes allein. Und wenn du ein Kind Gottes bist, wurdest du aus dieser Gnade und durch Gnade allein in diese beste Geschichte aller Zeiten aufgenommen, die Gott schreibt. Und diese Erlösungsgeschichte, die du kennen und auf die du vertrauen musst und der du dein Herz schenken musst, ist hoffnungsvoll, ermutigend und lebensverändernd. Zum einen bekommst du ja in dieser Geschichte einen Platz, der schon lange geplant war, bevor die Geschichte überhaupt geschrieben wurde. Und zum anderen bietet sie dir etwas, was sonst niemand und nichts auf dieser Welt dir bieten kann, was sich unserer menschlichen Vorstellungskraft entzieht. Diese Geschichte, die hat nämlich kein Ende. In Gottes Erlösungsgeschichte, die in der Bibel niedergeschrieben ist, stirbt nämlich der Tod. Die Hauptfigur von Gottes Geschichte kommt auf diese Erde und besiegt Sünde und Tod. Und indem er das tut, bietet er uns das eine, was wir aus eigener Leistung und dem Stolz darüber uns nie selbst geben könnten. Wir bekommen mit dem, wenn wir Gott Hauptautor sein lassen in unserem Leben, etwas geschenkt, was diese Welt nicht bieten kann. Das wahre Leben jetzt hier auf dieser Erde, das wahre Leben jetzt hier auf dieser Erde und das ewige Leben in Zukunft. Und der Preis für dieses Aufgenommenwerden in diese großartige Geschichte war das Leiden und Sterben von Jesus Christus. Indem du dir diese Gnade gefallen lässt, schreibt Gott mit dir Geschichte. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke und der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade in Jesus Christus Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Wir wissen, was wir nicht tun sollen. Wir wissen, was wir stattdessen tun sollen. Und Wir wissen auch, was es dazu braucht. Das ist die Erkenntnis Gottes. Ich möchte es nochmal wiederholen. Die Erkenntnis Gottes ist nicht ein kognitives Aneignen seines Wesens, sondern das Wahrnehmen seines Handelns in der Geschichte, in dieser Weltgeschichte, aber auch in der Geschichte deines Lebens. Ich möchte beten. Jesus, wir wollen dir Danke sagen für dein lebendiges Wort heute Morgen. Und ich möchte dich bitten, dass du deinen Heiligen Geist gebrauchst, damit wir verstehen und damit wir noch mehr glauben. Dass es wahr ist, dass wir vertrauen auf das, was du in deinem Wort sagst. Herr, wir haben dieses Gebet des Bekenntnisses gesprochen, dass wir oft das Gegenteil tun von dem, was du eigentlich möchtest. Aber du hast uns auch aufgezeigt, was wir anstelle tun sollen. Herr, wir wollen wirklich lernen zu staunen, mehr und mehr zu staunen über das, was du getan hast in der Geschichte und was du tust in unserem Leben. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir ergriffen werden, dass dein Wort uns sprichwörtlich berührt und bewegt, wie du bist und vor allem, wie du handelst und was du tust. Herr Jesus, sende deinen Heiligen Geist in unsere Herzen und lass uns darin fester werden, sicherer werden, wegzuschauen von uns und mehr hinzuschauen zu dir. Herr, wir brauchen die Erkenntnis Gottes in unserem eigenen Leben. Wir brauchen die Erkenntnis Gottes in unserer Gemeinde, hier in dieser Stadt, in Basel, in der Schweiz und ganz Europa. Möchte ich bitten, dass wir wirklich zur Besinnung kommen können und dich erkennen in all dem, was vor sich geht. Amen.